Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr lieben Geschwister, es dauert nicht mehr allzu lange und unsere Gemeinde wird unheimlich wachsen. Es wird reichlich Geld von der Landeskirche fließen, sodass wir bald unsere Kirchenfassade sanieren lassen können, dass wir dann in Wintergarten hinten am Gemeindezentrum haben, wo ein schönes, noch größeres Café reinkommt. Und dann werden wir gleich 2 Jugendmitarbeiter anstellen, ohne Spenden natürlich, und ein richtig patentes Pfarrehepaar hier kriegen, beide Vollzeit natürlich angestellt. Da geht was richtig ab in Ottendorf. Juhu! Ja, ich habe schon eure latenten Zweifel gemerkt, wenn ich sowas behaupte und einige denken, okay, jetzt ist er übergeschnappt oder er greift jetzt auf das Stilmittel des Eingangswitzes zurück. Das sind ja nur meine Worte, ist völlig klar. Und es liegt auch auf der Hand, dass ich da keinen Anspruch habe auf euer Vertrauen im Blick auf diese Behauptung. Und so schön diese Vorstellung ist, diese Verheißung klingen, wer sich ein bisschen auskennt und die Zahlen der Landeskirche kennt, der wird überzeugt sein, dass dieser Zug leider abgefahren ist und dass in Sachen Gemeindeaufbau ganz gewiss keine innerkirchlichen Überraschungen an der Tagesordnung sein werden, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Aber es ist ja nicht nur im Blick auf Kirche so, sondern generell ist es auch in anderen Bereichen immer so, dass wir unser Vertrauen in positive Zusagen, in visionäre Gedanken oder Behauptungen von den Voraussetzungen abhängig machen. Und ganz bewusst auch hinterfragen wir das, weil manchmal ja unsere Erfahrungen komplett dagegen sprechen. Die Zeit, wo wir völlig ungeprüft blühende Landschaften erwartet haben oder jede gute Finanzgelegenheit ergriffen haben, die ist der allgemeinen Enttäuschung von zu vielen leeren Versprechen gewichen. Es muss schon ein bisschen realistisch sein und nachvollziehbar. Und unter diesem Aspekt ist unser heutiger Predigttext auch eine richtige Herausforderung, ein ziemlich bekannter Text, eine bekannte Geschichte und für das Verhältnis von Rahmenbedingungen zu Verheißungen ein enormer Prüfstein. Ich lese aus dem ersten Buch Mose im 15. Kapitel die Verse 1 bis 6 und verwende dafür die neue evangelistische Übersetzung. Da heißt es: Nach diesen Ereignissen empfing Abram folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abram. Ich selbst bin dein Schutz und du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abram: Jahwe, mein Herr, was willst du mir geben? Ich werde ja kinderlos sterben und mein Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst. Der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte: Blick doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du das kannst. Und er fügte hinzu: So wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich bete. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass wir das frei zur Verfügung haben, darin lesen können und dir begegnen können. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort in uns wachsen lässt, dass es gedeiht und dass es Frucht bringt und dass es Auswirkungen hat auf uns und unser Leben und uns dir näher bringt. Amen. Eigentlich könnte Abraham zufrieden sein. Wenn man sein Leben und seine persönliche Entwicklung betrachtet, dann kann man grundsätzlich diese ganze Sache als erfolgreich bezeichnen. Er verfügt über ein enormes Vermögen und er war ziemlich geschickt in Verhandlungen mit anderen, wenn es um wirtschaftliche oder vielleicht auch um diplomatische Angelegenheiten ging. Und wenn das mal nicht half, dann konnte er auch kriegerische Erfolge verbuchen. Soeben war es ihm gelungen, seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft diverser Könige bzw. Clanchefs zu befreien. Okay, es gab sicher Männer in seiner Zeit, die ähnlich erfolgreich waren, die ähnlich gut unterwegs gewesen sind. Aber was Abraham auszeichnet, was ihn irgendwie besonders oder anders macht, war seine Verbindung zu Gott. Und er pflegte ganz bewusst diese Beziehung und alles oder vieles, was Abraham am Erfolg zu verbuchen hatte, bezog er auf den Segen Gottes. Und es ist nicht das erste Mal, dass Gott Abraham begegnet. Das, was wir heute gelesen haben, mehrmals schon hat Abraham Zusagen und Verheißungen empfangen. Und nun begegnet Gott dem Abraham ein weiteres Mal. Und wenn bisher Abraham vielleicht etwas pflegeleicht war und das alles so auf sich genommen hat, dann ist es diesmal etwas anders. Nach der Aufregung des Kampfes bekommt der inzwischen recht betagte Mann diese Zusage des persönlichen Schutzes und ein weiteres Mal auch materielle Versorgung in Aussicht gestellt. Aber diesmal nimmt Abraham das nicht einfach so hin, sondern es platzt ihm ein wenig der Kragen. Alles schön und gut, lieber Gott. Prima, dass du dich so um mich kümmern willst. Aber also irgendwie hinkt das Ganze. Du hast wahrscheinlich eine Sache vergessen. Meine biologische Uhr tickt. Ich bin über 70 und meine liebe Frau hat noch nie ein Kind bekommen. Sie kann keine Kinder kriegen und damit habe ich ein riesiges Problem. Schön, wenn du immer von Nachkommen redest, aber ich habe immer noch keine. Niemand, der mir lieb und wichtig ist, wird etwas von dem ganzen Reichtum haben, den du mir gibst. Und man kann Abraham da verstehen, weil immer, wenn Gott ihm begegnet ist, hat Gott das Wort Nachkommen verwendet. Deine Nachkommen werden dieses Land, was ich dir zeigen werde, besitzen. Und das ist der Traum eines jeden Mannes, gerade auch zu der Zeit, wo ja die Sippe das Statussymbol schlechthin war, das Miteinander, die große Gemeinschaft, die große Familie. Und es war ja auch eine Altersabsicherung. Und vielleicht konnte Abraham am Anfang damit richtig gut umgehen, hatte ja noch Zeit, es wird schon werden, mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber je älter Abraham wurde, umso mehr hat sich dieses Verhältnis von Verheißung und Rahmenbedingungen verschoben. Ein verheirateter Mann ohne Kinder, das war einfach nicht normal. Das war sogar belastend und das brachte einfach Probleme mit sich. Und wenn dann noch ein Gott auftritt und ständig was von Nachkommen faselt, dann ist das gefühlt einfach Salz in die Wunde. Und so ist unser Text eben nicht von Harmonie geprägt und unbeirrbaren Glauben, sondern wir haben hier eine echte Krise. Trotz aller Zusagen muss Abraham Geduld haben und die hat er nicht, sondern er ergreift alternative Maßnahmen, die den Fortbestand zumindest seines Vermögens sicherten, ganz pragmatisch, weil Abraham ist völlig desillusioniert. Ich werde kinderlos sterben. Und er geht auf Nummer sicher und setzt einen Fremden als Erben ein, um das Vermögen abzusichern. Also kein Fremder, aber ein Familienfremder. Mein Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Diese Nummer mit den Nachkommen, das klingt mega gut. Und ich habe echt lange gehofft. Aber es spricht mehr dagegen als dafür. Mehr als je zuvor. Ich kann da nicht drauf warten mehr, dass was passiert. Und das ist die Ausgangslage unseres Textes. Resignation, enttäuscht von Gott, auf Nummer sicher gegangen, weil man sich irgendwie doch nicht mehr so sicher ist und sich irgendwie wahrscheinlich nicht auf Gottes Zusagen verlassen hat. Kurz gesagt, wenig bis gar kein Glaube, weil die Spanne zwischen Erwartung und Bedingung so groß ist. Und irgendwie kann man den Abraham verstehen, habe ich schon gesagt. weil eigentlich geht es uns doch in unserem Glauben auch oft so. Wir sind heute im Wochenspruch aufgefordert, haben wir schon mehrfach gehört, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hier steckt all das auch drin, hier steckt Verheißung drin. Hier finden wir die Zusage Gottes und hier wird unser Glaube gefordert. Und ganz oft hilft uns das. Dieses Wort ist ein Wort des Trostes und wir finden Trost darin, aber wie konsequent setzen wir das um? Werfen wir wirklich all unsere Sorgen auf Gott? Die ganzen persönlichen Herausforderungen, die unser Alltag bereithält? Job, Familie, Gesundheit, Sorgen um die Gemeinde, Sorgen um das Klima, Sorgen um die Gesellschaft? Ich weiß nicht, was dich beschäftigt aktuell, aber mir geht es oft so, dass ich ja grundsätzlich schon von dieser Zusage und des Angebot Gottes weiß. Und ich würde herzlich gerne in diese Freiheit kommen, wirklich alles Gott zu überlassen. Aber ehrlich gesagt, mir dauert das oft zu lang. Ein akutes Problem abgeben, wo ich gerne eine Lösung hätte, das fällt mir persönlich schwer. Darauf zu warten, dass Gott für mich sorgt, wenn gerade alles dagegen spricht. Das ist eine riesige Herausforderung und ich denke, jeder von uns hat da ganz bewusst sein persönliches Thema vor Augen, wo es ihm ähnlich geht. Abrahams Thema war die Regelung der Erbschaftsangelegenheiten. Gottes Zusage ist eigentlich klar, mehrfach wurde ihm das in Aussicht gestellt, eigene Nachkommen zu haben, aber jetzt muss er selbst Vorkehrungen treffen, weil es gibt einfach keine Indizien dafür, dass dies konkret wird. Sorglosigkeit, Gottvertrauen, Zuversicht. All das fehlt auch bei Abraham. Und dann ist das Ende. Das Ende dieses kurzen Textes, was ein völliges Gegenteil ist. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und dieser Wechsel ist so fulminant, der hat so reingehauen, der hat so viel Resonanz gebracht, dass Abraham als das Vorbild schlechthin für den Glauben präsentiert wird. Abraham glaubte Jahwe und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Paulus zitiert diesen Vers mehrfach und lässt sich im Galaterbrief sogar dazu hinreißen, zu behaupten, begreift doch, die aus dem Glauben leben, das sind Abrahams Kinder. Und auch im Jakobusbrief, Kapitel 2, finden wir als Grundlage für die Werke, die aus dem Glauben entstehen, den Hinweis auf eben Abraham, der zuerst einmal glaubte und erst dann durch seine Werke dieser Glaube vollendet wurde. Was ist denn der Glaube? Diese Frage stellt uns ganz konkret der Hebräerbrief und er liefert gleich die Definition mit. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Abraham rechnet erstmal überhaupt nicht mehr mit der Erfüllung seiner Hoffnung. Mindestens in diesem Punkt Familienplanung hat er nicht mehr geglaubt. Doch Gott begegnet Abraham und er liefert Argumente, die Abrahams Glauben wiedererwecken. Also schauen wir drauf, was hat denn Gott gemacht? Zunächst halte ich es für wichtig, mal zu schauen, was hat denn Gott nicht gemacht? Fangen wir mal damit an. Gott hat Abraham nicht verurteilt. Er akzeptiert die Grenzen, an die Abraham gekommen ist mit seinem Glauben. Er hört sich die Fakten an. Und Gott rastet einfach nicht aus, weil Abraham so ungläubig ist, sondern Gott hat Verständnis dafür. Er hat Verständnis für diese Situation. All eure Sorge werft auf ihn, das ist keine Pflicht und das ist auch kein Indikator für deinen Wert als Christ. All eure Sorge werft auf ihn, das ist und bleibt Gottes Angebot mit der Zusage, dass er sich dessen annehmen wird, was du ihm bringst. Und wenn dir das nicht gelingt, wenn du die Angst nicht ablegen kannst, weil deine ärztliche Diagnose so miserabel ist, wenn du schlaflose Nächte hast, weil deine Kinder Wege gehen, die dich unruhig machen, dann wird Gott nicht noch einen draufgeben und dich verurteilen, weil du die Sorgen nicht augenblicklich los wirst, sondern er macht dir immer wieder dieses Angebot. Komm zu mir, wirf deine Sorgen auf mich. Aus reiner Liebe zu dir bietet er seine Hilfe an. Und wenn ich heute schwach im Glauben bin und meine Gedanken sich um das Gleiche kreiseln immer wieder, ich mich nicht vorwärts bewege, dann versteht Gott das. Und trotzdem bleibt sein Angebot bestehen. Und morgen kann ich wieder versuchen zu werfen. Also halten wir fest, Gott versteht Unglauben. Er kann das nachvollziehen. Und er verurteilt nicht. Was macht Gott noch nicht in unserem Text? Er ändert den Plan nicht. Gott bleibt bei seinen Zusagen. Er gerät auch nicht in Panik und passt seinen Plan an. Ach, Abraham, ja, jetzt hast du ja eine Alternative. Na, dann denke ich nochmal drüber nach, ich prüfe das nochmal und wenn das passt mit dem Eliezer, na dann okay, dann zieht er eben ins versprochene Land ein. Keine Spur von derartigem Denken. Ein einfacher Satz, in dem Gott seine Behauptung einfach wiederholt, obwohl immer noch nichts sichtbar ist. Nein, da irrst du, Abraham, das wird nicht dein Erbe sein, sondern der, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Keine Verurteilung, keine Planänderung, nur einfach eine kleine Korrektur. Schön, dass du dir jetzt Gedanken gemacht hast, lieber Abraham. Aber wir machen das trotzdem so, wie ich das gesagt habe. Und interessant ist auch, dass Gott trotz der Angespanntheit Abrahams überhaupt nicht in Eile gerät. Nach wie vor gibt es keinen Zeitplan, kein Datum, keine Strategie, die offenbart wird. Gott wiederholt einfach die Zusage und das reicht. Gottes Umsetzung, seine Vorstellung von Zeit, sein Zeitplan, ist nicht an unsere menschliche Welt angepasst, an unser Wunschdenken. Und vielleicht sind wir an dieser Stelle heutzutage noch mehr herausgefordert als Abraham. Wir leben in einer sehr ergebnisorientierten Zeit. Alles muss möglichst reibungslos funktionieren. Das geht beim Essen los. Bereits der Begriff Schnellrestaurant macht uns das deutlich. Und wenn ihr heute nach dem Gottesdienst mal bei McDonald's vorbeifahrt, dann könnt ihr die neue Innovation sehen, dass man jetzt sogar im Drive-In die Möglichkeit hat, andere zu überholen, um noch schneller an sein Essen zu kommen. Wenn ich den günstigsten Preis für ein Produkt rausfinden will, braucht das nur wenige Minuten auf meinem Smartphone und ich bin informiert über alle Baumärkte oder was auch immer euer Anliegen ist und weiß, wo ich was günstig bekomme. Wenn ich dann etwas bestelle, dann kann ich teilweise mit der Lieferung am selben Tag noch rechnen oder ich kann zumindest mein Paket online verfolgen, um genau zu wissen, wann der Bote klingelt. Bei Gott ist das immer noch etwas anders. Es ist halt kein Amazon-Gott, der sofort liefert, wenn ich meine Bedürfnisse mitteile. Und das Gleiche gilt auch für seine Zusagen. Es bleibt uns manches verborgen und deshalb reicht es Gott, einfach nur seine Zusagen zu wiederholen. Das muss genügen. Kein Einblick in den Zeitplan, keine Übersicht, wann genau die Lieferung kommt. Einfach nur Vertrauen. Dazu fordert uns Gott heraus. Ich bin souverän, sagt Gott. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich sage dir, dass ich dir helfe und dass ich für dich sorge. Vertrau mir einfach. Wir wollen noch schauen, was Abraham am Ende wirklich überzeugt. Und schauen ist genau der richtige Begriff. Abraham soll, also Abram heißt er das zu der Zeit noch, soll in den Himmel schauen. Und da soll man anfangen, Sterne zu zählen. Blick doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du das kannst. Und Gott fügt hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Was genau macht Gott hier? Gott lenkt den Blick auf seine Größe und seine Herrlichkeit. Und damit macht er zwei Dinge deutlich mit diesen Aufforderungen, die Sterne zu zählen. Erstens, ich bin für dich unfassbar. Du wirst es nicht schaffen, die Sterne zu zählen, die ich geschaffen habe. Du kommst an die Grenzen, wenn es darum geht, mich zu begreifen. Das, was du siehst, was du erkennst, das, was du begreifst, das ist nur ein Bruchteil von dem, was mich als Gott wirklich ausmacht. Und zweitens, ich habe dich trotzdem im Blick. Dich ganz persönlich. Ich habe einen konkreten Plan mit dir für dein Leben. Und ich weiß schon jetzt um die Auswirkungen, die das haben wird, die dein Leben haben wird. Und diese beiden Sachen, die helfen dem Abraham und stärken seinen Glauben. Und es hat sich an der Faktenlage ja überhaupt nichts geändert, an den Rahmenbedingungen. Und trotzdem entscheidet sich Abraham zu glauben, aktiv zu vertrauen. Und auch nach dieser Begebenheit wird sein Glaube keine gerade Linie sein. Er gerät wiederholt ins Wanken. Und wir wissen, dass Gott sich da auch noch mal richtig Zeit gelassen hat, bis es dann in Erfüllung ging. Aber wir haben ja bereits gehört, Gott verurteilt nicht in unseren schwachen Momenten und er hält an seinem Plan fest. Also lasst uns gemeinsam oder jeder individuell auf Gottes Größe schauen. Immer wieder bewusst machen, wie herrlich und groß er ist. Das stärkt unseren Glauben. Und seine Größe wird sichtbar, natürlich durch die Schöpfung. Die Sterne schauen ist immer gut. Aber die Schöpfung umgibt uns auch viel mehr noch. Und auch wenn wir wissenschaftlich wesentlich mehr Zusammenhänge herausgefunden haben als Abraham damals, so kommen wir doch nicht aus dem Staunen raus, wenn wir in die Details gehen, wenn wir uns die Genialität und Kreativität dieses großen Gottes bewusst machen, die wir in der Schöpfung finden. Und Gottes Größe wird sichtbar durch Jesus, durch sein Wirken, sein Tod und seine Auferstehung. Spannend ist, dass auch bei ihm ganz deutlich wird, dass der Glaube in den Zeiten der ungünstigen Rahmenbedingungen das Allerwichtigste ist und seine Berechtigung hat. Die Rahmenbedingungen sind denkbar schlecht, als die blutflüssige Frau in der wilden Menge den Mantel Jesu berührt, einfach weil sie glaubt und augenblicklich geheilt wird. Dein Glaube hat dir geholfen, ist die einzige Feststellung, die Jesus dort trifft. Und zwei Verse weiter, alles zu finden im Markus-Evangelium Kapitel 5, sind die Rahmenbedingungen noch schlechter. Bemühe den Meister nicht mehr, deine Tochter ist gestorben. Das sagen die Freunde des Jairus, der sich von Jesus gewünscht hatte, dass sein Kind gesund wird. Und in diesem Moment zeigt uns Jesus, wie Gott ist. Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, also zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann dauert es noch einige Zeit und Gottes Größe zeigt sich in der Heilung der Tochter. Und Gottes Größe wird sichtbar durch unsere Erfahrungen. Wo habe ich erlebt, dass Gott eine Zusage gehalten hat, dass sich Dinge erfüllt haben, die mir zugesprochen wurden? Dinge, wo ich fest geglaubt habe oder wo ich auch gezweifelt habe. Vielleicht war es ein langes Geduldsspiel und dann habe ich Gottes Größe erlebt. Das können wir uns immer wieder erzählen und das ist wichtig, dass wir uns das erzählen. Gott hat Großes an mir getan. Genau das haben die Juden immer gemacht und die Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine Aufzählung von Erfahrungen mit der Größe und Zuverlässigkeit Gottes. Nur durch die Bibel wissen wir, dass auch im Fall Abraham alle Zusagen eingetroffen sind und dass der Vergleich mit den Sternen eben keine bloße Behauptung ist, sondern sich im Volk Israel und darüber hinaus all das bewahrheitet hat, was Gott dem Abraham zugesagt hat. Es bleibt eine Herausforderung, Gott zu vertrauen, gerade dann, wenn sich nicht sofort etwas tut. Der Glaube bleibt ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja, und Gott fordert uns immer wieder dazu auf. Und wenn es heißt, all eure Sorge werft auf ihn, dann ist dort auch die Sorge um den eigenen Unglauben inklusive. Wenn ich die Sorge habe, nicht genügend Glauben zu haben, dann kann ich das Gott bringen, ihm das sagen. Herr, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Und ich persönlich kann mir nichts Besseres vorstellen, als genau das immer wieder zu tun und darin zu wachsen, in dem Vertrauen und in der Hoffnung auf den, der so unbegreiflich groß ist, der so unfassbar ist, so mächtig ist und trotzdem mich als kleinen Menschen ganz persönlich im Blick hat. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.